Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Mein Name ist Deborah und ich habe heute Arne zu Besuch. Arne ist Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, arbeitet auf der Station S4 hier in unserer Klinik und ich spreche mit Ihnen heute im Rahmen unserer PflegeexpertInnen-Reihe über das Thema Abhängigkeitserkrankungen. Arne, schön, dass du da bist.
Moin, freut mich hier zu sein.
Mich auch. Arne, wir legen mal direkt los. Auch du wirst nicht verschont mit unserem kleinen Icebreaker. Du hast dir drei kleine Geschichten ausgedacht, zwei davon entsprechen der Wahrheit und ich versuche herauszufinden, welches da das schwarze Schaf dabei ist.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann 230 Kilo heben. Krankenpflege war mein Erstwunsch bei der Berufswahl und ich habe schon mal in Zürich und in Münsing bei Bern als Krankenpfleger hospitiert.
Mhm. Gut, das waren jetzt mal ein paar Facts. 230 Kilo hast du gesagt. Mhm. Ich muss mir das mal vorstellen. Also du siehst auf jeden Fall sehr sportlich und stark aus, wenn ich das mal so sagen darf aus meiner Perspektive. Wenn ich meine Arme mit deinen vergleiche, würde ich jetzt mal sagen, das könnte also auf jeden Fall klappen. Ich kann wahrscheinlich noch nicht mal 8 Kilo heben. Irgendwie traue ich dir das zu, obwohl ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, sage, ja, das irgendwie, das geht. Erste Berufswahl, Psychiatrie. Und das dritte war, du hast
in Zürich und in Münsing bei Bern habe ich als Krankenpfleger hospitiert, da jeweils auf einer Borderline- und Demenzstation.
Gut, da direkt Detailwissen. Dann würde ich mal sagen, vielleicht war ja die Fachkrankenpflege für Psychiatrie gar nicht deine erste Wahl, sondern du hast vielleicht mal so gedacht, du möchtest gerne irgendwie operationstechnischer Assistent werden oder so.
Auch nicht schlecht. Ja, habe ich mich auch tatsächlich mal für beworben, vor Ewigkeiten als OTA. Erstwunsch war aber tatsächlich Rechtspfleger oder zur Polizei.
Ach Quatsch. Aber
das ist es dann nicht geworden, ja.
Okay, also ich habe richtig gelegen.
Ist korrekt, ja.
Und du kannst 230 Kilo wiegen.
Wiegen noch nicht ganz, das wäre nicht so gut. Powerlifting vielleicht schon mal gehört?
Ja, gehört schon. So genau weiß ich zwar nicht, was das ist, aber
also Kraft 3, Kampf 3, Übungen, Grundübungen und wer das meiste Gewicht bewegt, der gewinnt halt. Sozusagen.
Wow. Sehr beeindruckend. Also man sollte sich vor dir in Acht nehmen. Du wirkst auf jeden Fall sehr, sehr nett. Deswegen glaube ich, ist das eine ganz gute Kombination, dass du so sympathisch bist und trotzdem so stark. Das ist ja eigentlich auch was ganz Nettes. Ja, Arne, dann haben wir das schon einmal abgehakt und ich habe ein bisschen was von dir gelernt, beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon mal so einen kleinen Eindruck von dir bekommen. Und du arbeitest auf einer Suchtstation, der Station S4. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen sagen, vielleicht was die Station auf sich hat, aber auch seit wann du eigentlich bei uns in der KJK bist?
Mhm. Ich arbeite auf der S4, eine Station für Abhängigkeitserkrankte, geschützt geschlossen. Wir behandeln eigentlich von 18 bis, ich sag mal, fast open eigentlich alles. Primär ist eben die Polytoxikomanie bei uns als Krankheitsbild vorherrschend und damit einhergehend eben auch die Erkrankungen, die bei Abhängigkeit als Komorbidität auftreten können. Depressionen, Psychosen, was auch immer, alles, was so damit reinfällt. Auf der Station selber bin ich noch, also gefühlt noch gar nicht so lange, habe 22 da angefangen. Fachkrankenpfleger 23 gemacht. Davor war ich auch hier im Hause auf der damals hieß es noch G1-Station, jetzt 75. Seit 2019 dann hier im Haus. Davor habe ich dann in Flensburg 3,5 Jahre gearbeitet, auch auf einer geschützt geschlossenen Station. Psychiatrie zieht sich eigentlich, seit ich mein Examen gemacht habe, so durch mein Berufsleben, weil ich eigentlich schon in der Ausbildung wusste, als ich den Einsatz hier hatte in der Kajaspers-Klinik, das ist es, was ich machen will. Das ist die Fachrichtung, die mich am meisten interessiert.
Mhm, okay. Und der Norden hat dich scheinbar auch irgendwie inspiriert, dass du so ein bisschen hier geblieben bist, weil Bern und Zürich ist ja erstmal ganz woanders, aber Flensburg ist ja uns einigermaßen nah. Ja, schön, dass es dich dann hier in der Kajaspers-Klinik gehalten hat und du ja dann ja schon auch echt relativ lange auch hier bist. Was interessiert dich denn eigentlich so besonders an deiner Arbeit? Also was ist so eigentlich das, was dich an Psychiatrie so fasziniert hat?
Also ich habe damals immer gesagt, um jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, gebrochener Arm ist ein gebrochener Arm, kann natürlich gesplittert, kann glatt gebrochen sein, aber es bleibt irgendwo immer das Gleiche. Und für mich war es halt so eine psychische Erkrankung, die ist so facettenreich, die äußert sich immer anders. Und ich finde, es ist auch zumindest aus meiner Sicht ein sehr dankbares Arbeiten mit dem Patienten. Ist eigentlich sehr beziehungslastiges Arbeiten mit dem Patienten. Und vor allem, finde ich, hat man eben auch noch Zeit für Patientengespräche. Man kann sich noch etwas mehr Zeit für die Patienten nehmen, als das in der Somatik, zumindest aus meiner Sicht, damals 2015 zum Examen der Somatik der Fall gewesen ist. Und das war eigentlich immer das, was ich gemerkt habe, was ich machen wollte. Ich hatte auch einen Einsatz auf Intensivstationen, wo man dann eben nicht so viel mit den Patienten sprechen konnte. Und da habe ich halt gemerkt, doch, das fehlt mir eigentlich. Und dementsprechend habe ich mich dann sofort für Psychiatrie entschieden, als ich den Einsatz hier hatte und dann eben mit dem Examen durch war.
Ja, Kommunikation ist in der Psychiatrie ja eigentlich das Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Ja. Ne? Und ja, das ist sicherlich ein ganz großer Unterschied zu somatischen Häusern. Ne?
Ja, absolut.
Ich möchte mit dir ja heute über das Thema Abhängigkeitserkrankungen sprechen. Und du hast ja schon angesprochen, dass du auf deiner Station Menschen behandelst mit deinem Team, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden, beziehungsweise noch einer weiteren, also Komorbidität, also einer Diagnose, die noch zusätzlich vorliegt. Du hast ja schon einiges genannt. Wir wollen uns ja heute erstmal auf das Thema Abhängigkeit fokussieren. Und da würde mich mal so interessieren, was hast du denn eigentlich schon alles erlebt, wenn wir über Vorurteile sprechen? Also das Thema Sucht, auch der Begriff alleine, hat ja irgendwie auch schon eine Stigmatisierung. Deswegen sprechen wir ja hauptsächlich auch von Abhängigkeitserkrankungen. Aber was für Vorurteilen bist du denn so bisher begegnet? Und wie gehst du eigentlich da so mit um?
Genau, Abhängigkeiten nutzt ja mittlerweile auch die WHO, haben sie ja aus ihrem Katalog das Wort Sucht rausgestrichen, eben, wie du schon sagtest, um die Stigmatisierung abzubauen. Das kann man gar nicht so alles zusammenfassen. Also ich würde sagen, das klassische Klischee, was, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, Suchtpatienten oder abhängigkeitserkrankte Menschen sind obdachlos, sind ungepflegt, sind nur in einkommensschwachen Gruppen vorhanden. Ich sage bewusst einkommensschwach, weil sozial schwach sind die, so was ich mitbekommen habe, eher nicht, sagen wir es mal so. Das ist so dieses klassische Klischee, so die gesellschaftliche Stigmatisierung. Allerdings muss man auch sehen, dass die Patienten sich teilweise selber eben aufgrund dieser gesellschaftlichen Ansichten selber stigmatisieren. Mhm. So nach dem Motto, ich bin ja abhängigkeitserkrankt, ich schaffe das sowieso nicht. Jeder sagt, ich kann das nicht, dann ist das auch so. Und da ist es auch ganz teilweise ganz schwer, die Patienten auch wieder rauszuholen, denen einfach eine Perspektive zu geben, dass die eben nicht sich auf ihre Abhängigkeit reduzieren zu lassen, sondern gucken, was kann ich eigentlich, was möchte ich, was für Ziele kann ich erreichen.
Mhm. Auch im Alltag, also auch in unserem privaten Alltag, ist es ja so, dass wir, also wenn ich mehr von mir spreche, eigentlich immer wieder mit dem Thema Konsum ja konfrontiert werde. Mhm. Also nicht nur beim Einkaufen, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe und die ganzen Flachmänner da stehen in der Schlange und ich denke, ach Mensch, ne, das ist ja irgendwie interessant. Also mittlerweile achte ich auf solche Dinge, was mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist. Aber auch bei Feierlichkeiten, bei irgendwelchen Märkten, Festen, Hochzeiten und, ist ja der Konsum, zum Beispiel jetzt von Alkohol, zum Beispiel ja allgegenwärtig. Wenn du in deinem privaten Umfeld berichtest, dass du auf einer Station für Abhängigkeitserkrankungen arbeitest, was für Kommentare bekommst du denn da so?
Ich muss dazu sagen, ich habe, was das angeht, ein, sagen wir mal, recht liberales Freundesumfeld. Ein guter Freund von mir arbeitet auch hier. Es ist wenig Kommentare, die ich davon kriege. Es ist halt eher mal so dieses typische, so ein bisschen scherzhafte, was man so kennt von wegen, ja, mal das Wort Ballerbook oder sowas, aber es ist jetzt nie, dass es explizit um meine Patienten an sich geht. Aber
was heißt das denn?
Was denn?
Ballerbook.
Ballerbook, also ja, so, ich sag mal, möchte gern scherzhaft eine Psychiatrie beschreibend. Wenn
ach so,
man so will.
Genau, also ein genau. Also, Vorurteil und.
Ja, es wird sehr allgemein gehalten. So an meine Patienten per se, da gibt es eigentlich keine Kommentare, zumindest wüsste ich jetzt nicht, aber wie du schon sagtest, man merkt es halt selber, wie schwer das eigentlich auch in Deutschland ist, trocken zu werden, weil eben der Alkohol so allgegenwärtig ist. Ich persönlich trinke selber keinen Alkohol mehr, hat sich einfach so ergeben. Bei mir ist es noch relativ einfach, sag ich mal, weil es wird dann häufig auf meinen Sport geschoben, dass ich das deswegen nicht mache. Und dann ist auch gut, aber kennt, glaube ich, jeder dann auf Partys, wenn man sagt, ich möchte nichts. Bei Frauen dann, bist du schwanger? Bei Männern, okay, hast du irgendwie gerade eine Challenge oder sowas am Laufen? Mhm. Also es wird einem recht schwer gemacht, weil Alkohol eben so allgegenwärtig ist und eben so gesellschaftlich akzeptiert und auch für viele einfach dazugehört.
Ja, und ich denke, das ist auch mit eines der Kernherausforderungen für unsere PatientInnen, vor allen Dingen nicht nur hier im stationären Setting mit der Erkrankung zurechtzukommen, sondern die Herausforderung entsteht ja dann, wenn wieder die Rückführung im Alltag eigentlich erfolgt. Ne? Und da einen Umgang mit dem mit der Erkrankung zu finden, finde ich sehr, sehr herausfordernd. Wenn ihr jetzt im stationären Alltag Menschen begegnet, was sind denn da so die Themen, die Menschen mitbringen, beziehungsweise wo seid ihr dann aus der pflegerischen Sicht sozusagen gefragt, wo interveniert ihr, was sind eigentlich so die Themen, wo ihr total wichtig seid und ja, die Betroffenen behandelt?
Boah, das geht von bis. Häufig, oder was heißt häufig, es kommen Patienten, die keine Wohnung mehr haben, die gerade von der Straße kommen, die einen reduzierten Allgemeinzustand haben, die vielleicht kurz vor einer Trennung oder so weiter stehen, wenn sie den Entzug nicht schaffen und so weiter und so fort. Und wir von der Pflege sind, wie eigentlich auf jeder Station, das ist jetzt nicht unbedingt für uns abhängigkeitsspezifisch, wir sind halt die ersten Ansprechpartner. Wir sind diejenigen, die 24/7 am Patienten dran sind, die versuchen, eine Beziehung zum Patienten aufzubauen und mit dem Patienten zu arbeiten. Und unsere Hauptaufgabe ist es, oder mit einer unserer Hauptaufgaben ist es, natürlich erstmal, wenn die Patienten intoxikiert kommen, einen entsprechend sicheren Entzug zu gewährleisten. Das fängt bei der HES-Überwachung an.
Was bedeutet das?
Das ist die Hamburger Alkoholentzugsskala. Das ist eine Skala, an der standardisiert ein Alkohol- oder Benzodiazepinentzug durchgeführt werden kann. Da werden dann bestimmte Kriterien beobachtet, beispielsweise der Blutdruck wird gemessen, Puls, Atemalkohol, Tremor, Schwitzen, hat der Patient vielleicht schon Halluzinationen im Worst Case und entsprechend werden Medikamente dagegen gegeben, dass man eben einen möglichst warmen Entzug machen kann und keinen kalten Entzug, der eben mit Delir, Krampfanfall und so weiter einhergehen kann.
Also es ist auch ein hohes Risiko zu entziehen. Also das ist schon wichtig, absolut, dass Betroffene auch für einen Entzug dann auch eine stationäre Behandlung bekommen, weil es halt auch Nebenwirkungen haben kann. Ne?
Also, absolut. Also kann ich nur empfehlen oder sage ich dem Patienten dann auch immer, möglichst bitte nicht abrupt absetzen, dann kommen Sie lieber in die Klinik für einen medizinisch begleitenden Entzug, dass eben nicht diese medizinischen Notfälle eintreten, die wir nicht haben wollen. Ja, und dann, wenn der Entzug vonstatten gegangen ist, dann geht es eben darum, dass wir die Patienten auch wieder sozusagen ins Arbeiten kriegen, dass eben eine Tagesstruktur erarbeitet wird, dass die Patienten vielleicht auch bei uns auf Station kleine Aufgaben übernehmen, dass sie eben ein bisschen ins Machen kommen ja, irgendwann, wenn die Patienten dann wollen, geht es dann eben dahin, dass sie auf offene Stationen verlegt werden, dort eben einen qualifizierten Entzug machen können, weiter Therapie machen können und so weiter und so fort. Also wir sind, wenn man so will, erstmal dafür da, für die Patienten, um anzukommen, um eben einen sicheren Entzug zu gewährleisten um schon so eine gewisse beginnende Struktur zu kriegen, um dann eben entsprechend auf den offenen Stationen weiter behandelt werden zu können.
Wie lange dauert denn so eine Entzugsbehandlung? Du hast ja eben schon verschiedene Substanzen angesprochen, ob es jetzt zum Beispiel Alkohol oder Benzodiazepine, dann was sind das noch vielleicht für Substanzen, die euch da erstmal begegnen?
Von bis. Also im Prinzip nennen wir eine Substanz und wir hatten die bestimmt schon zum Entzug.
Okay. Was sind so die häufigsten?
Häufigsten sind tatsächlich Alkohol und Benzodiazepine. Oder Alkohol, Benzodiazepine. In letzter Zeit ist es auch relativ viel Kokain. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es gab vor 2-3 Jahren gab es eine ganz große Schwemme aus den Niederlanden kommend. Und das merkt man halt entsprechend auch. Aber primär würde ich sagen, es ist tatsächlich Alkohol. Die Entzugsbehandlung oder die Überwachung, wenn man so will, dauert 24 Stunden und dann hängt es tatsächlich davon ab. Brauchte der Patient Entzugsmedikation? Wie viel brauchte er? Weil es genauso wie mit dem Alkohol an sich, wenn wir dann die Entzugsmedikation, sprich das beispielsweise Lorazepam, auch sofort absetzen, auch da können die Patienten dann wieder entzügig von werden. Deswegen sagt man eben, dass ein langsames Ausschleichen der Medikation vonstatten geht, sind meistens so ein halbes Milligramm pro Tag, bis man dann eben auf Null ist, wird nochmal geguckt, okay, ist jetzt soweit alles in Ordnung, keine Entzügigkeit mehr vorhanden und dann wird eben entsprechend weiterverlegt.
Okay, also das heißt, ihr habt auch einen sehr somatischen Schwerpunkt, wenn man das jetzt mal so benennen kann. Also erstmal, es geht so um die, ne, die Erfassung der Parameter, also der, wie heißt das,
Der Vitalparameter. Sagt, genau, Vitalzeichenmessung.
Genau. So. Und dann schaut ihr im Endeffekt, wie einen sicheren Entzug zu gewährleisten. Und dann hast du ja schon angeteasert, okay, dann wird einfach eine Verlegung auf offene Stationen zumindest angestrebt. Das ist jetzt so ein bisschen, könnte man ja sagen, ja, das ist sehr medizinisch, sehr somatisch. Wenn wir jetzt auf nochmal die psychiatrische Sichtweise zurückgehen. Wenn ich jetzt so über Abhängigkeitserkrankungen nachdenke, kommt bei mir sofort der Begriff Suchtdruck so auf. Mhm. Ne? Also, dass die Betroffenen unter starkem Suchtdruck, also einem starken Verlangen, Craving leiden. Was sind denn da so Maßnahmen, die ihr da vielleicht zur Unterstützung geben könnt?
Hängt immer ein bisschen davon ab, was der Patient bereit ist auszuprobieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon mit Sicherheit hast du schon von Skills gehört.
Ja, hatten wir auch schon hier im Podcast, also Skills, Fertigkeiten, die ja aus dem DBT-Programm eigentlich fußen, aber sozusagen da kommen die her, aber nutzt man auch bei anderen Erkrankungsbildern. Ne?
Genau, kennt man, wie du schon sagtest, klassischerweise wird es meistens mit borderline erkrankten Patienten in Verbindung gebracht. Ist aber tatsächlich so, funktioniert bei Craving oder kann bei Craving auch sehr gut funktionieren. Ist halt so, dass die Patienten dann auch einen starken Reiz kriegen, dass eben dieses Craving, was in der Regel nicht so lange dauert, meistens so 20 bis 30 Minuten, dann ist vorbei, eben durchbrochen wird. Ich kenne da eine Geschichte, es war ein Patient, der wollte nach einiger Zeit mal wieder in seinem Standard-Supermarkt von damals, als er noch nicht trocken war, wieder einkaufen gehen und hat eben dieses Craving empfunden. Ziemlich stark, wusste sich nicht anders zu helfen und hat dann in eine Zitrone aus der Gemüseabteilung gebissen.
Ach super.
Das war der Skill, der ihm gerade eingefallen ist. Hat ihn natürlich bezahlt danach, aber es hat ihm geholfen. Und so versuchen wir halt auch, wenn die Patienten es möchten, denen das anzubieten, dass wir eben, was auch immer, dass wir mit denen eine Runde laufen, Musik anbieten, dass wir denen irgendwas zum Ausmalen, wenn es jetzt gerade das ist, was sie möchten, anbieten, was Scharfes, was Saures, ist halt immer von Patient zu Patient abhängig. Wenn der Patient mir dann sagt, es funktioniert gerade nicht, ich brauche gerade Bedarfsmedikation beispielsweise, ist das auch in Ordnung. Aber wir versuchen schon, dass wir so ein bisschen von den Medikamenten wegkommen, die Patienten vielleicht mehr in die Skillsarbeit bringen, weil man muss ja sagen, auf Station ist alles gut. Da sind wir von der Pflege da, da sind die Ärzte da, da gibt es Bedarfsmedikation, aber das haben die Patienten halt draußen nicht. Ne? Und dementsprechend sollte oder ist es unser Anspruch, mit dem Patienten vielleicht auch eine Strategie für die Zeit zu Hause zu erarbeiten, wenn das auftreten sollte?
Also das ist Ziel auch, Selbstverantwortlichkeit eigentlich nochmal zu stärken und genau, dass die Betroffenen sich selber helfen können und absolut, selber zum Beispiel bei Suchtdruck, also dem starken Verlangen, was, wie du ja gesagt hast, auch ein zeitlich begrenzt ist, also dieses Gefühl, das bleibt nicht für immer, sondern die Sicherheit besteht, okay, das lässt irgendwann nach, wie so eine Welle, die dann irgendwann doch ja bricht. Aber für diese Zeit, die wirklich eine ganz, ganz unangenehme Zeit ist für die Betroffenen, da auch Werkzeuge an die Hand zu bekommen, die erreichbar sind, die wirksam sind, um sich eigentlich selber zu helfen. Also ihr unterstützt bei der Selbsthilfe.
Genau, und wir müssen den Patienten das dann teilweise auch ein bisschen aufzeigen. Ich hatte das letztlich erst bei einem Patienten, der hat dann Skills von mir akzeptiert, dachte, ja, probiert mal aus, kam dann nach 2,5 Stunden wieder und sagte so, okay, jetzt geht's nicht mehr, ich brauche doch Bedarfsmedikation. Meinte dann so, ja, hat ja doch nichts gebracht, wo ich ihm dann gesagt habe, naja, hat jetzt 2,5 Stunden ohne Medikation funktioniert, also doch, hat funktioniert. Und hat er nochmal überlegt und meinte, ja, okay, haben sie recht. Und
also so ein bisschen auch eine andere Perspektive auch aufzeigen.
Genau,
ne?
Genau.
Okay, und jetzt haben wir ja so auch von Vorurteilen schon am Anfang gesprochen und jetzt könnte man ja auch denken, naja, auch innerhalb des Teams beziehungsweise innerhalb der Station werdet ihr da auch mit diesen Vorurteilen, also der doppelten Stigmatisierung von dem aus Patientensicht konfrontiert. Aber wie geht ihr denn so darauf ein? Weil die Betroffenen selber haben vielleicht von Angehörigen, von Freunden, von Bekannten, ja auch wahrscheinlich vieles gehört, viele vielleicht auch Vorwürfe, so ist das zumindest mir häufig berichtet worden, irgendwie du bist ja einfach nur faul oder willensschwach oder streng dich doch einfach mal an, dann wird genau, das schon oder, ne? Wie gehst du denn damit um, wenn auch dir sowas berichtet wird? Du hast ja schon gesagt, 24 Stunden seid ihr eigentlich an den Menschen dran, da habt ihr sowas sicherlich auch häufig gehört, ne?
Genau, natürlich habe ich auch davon gehört, Patienten berichten davon, es ist natürlich, sag ich mal, schöner in Anführungszeichen, wenn man so will, wenn der Patient das aus eigenem Antrieb möchte, die Entzugsbehandlung. Häufig sind es dann eben Angehörige, da zu drängen. Ich sage dann immer, ist natürlich, wenn man etwas aus eigenem Antrieb möchte, ist natürlich der in Anführungszeichen Spaß oder die Motivation höher, als wenn man da von draußen zu gedrängt wird. Wir versuchen einfach, dem Patienten zu zeigen, oder sie ins Nachdenken zu bringen, ob es denn tatsächlich so ist. Und so ein Klassiker, den ich noch tatsächlich von damals aus Flensburg immer mitgebracht habe, war, so fängt bei einer positiven Tagesreflexion an. Dann sagen die Patienten, okay, ja, nee, war nichts Tolles. Und dann fragt man nochmal explizit nach, ne, wie war denn das und das und hier und da. Und dann kommen die auch ins Nachdenken. Und so ähnlich ist es auch mit diesen Vorurteilen, dass man dem Patienten dann widerspiegelt, okay, ihre Angehörigen XY haben das und das gesagt, aber überlegen Sie mal das, das, das und das. Das ist ja eigentlich recht positiv, zumindest aus meiner Sichtweise. Wie sehen Sie denn das? Und häufig kriegt man die Patienten dann eben auch dann ein bisschen ins Nachdenken, dass sie überlegen, okay, ja, stimmt, da ist ja doch irgendwie was dran. Und darüber dann eben vielleicht den Dreh dahin, dass sie auch die Entzugsbehandlung für sich selber sehen, für sich selber durchziehen wollen und die Motivation dazu finden.
Okay. Und wenn wir über die Angehörigen jetzt schon mal sprechen, häufig erleben ja auch Angehörige so Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Vielleicht auch auf der einen Seite, weil sie sich nicht mit dem Erkrankungsbild auskennen, selber möglicherweise Vorurteile haben. Aber auch ja so ein bisschen hilflos, glaube ich, teilweise auch zugucken müssen und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich da jetzt verhalten kann. Und was würdest du denn vielleicht Angehörigen so raten oder mit auf den Weg geben, wie man ja mit Betroffenen umgehen kann oder wie man unterstützen kann?
Ist schwierig, weil da rutscht man dann auch kann man ganz schnell in die Co-Abhängigkeit rutschen.
Was heißt denn Co-Abhängigkeit?
Co-Abhängigkeit heißt, dass man im Prinzip den Patienten sozusagen in seiner Sucht unterstützt. Geht damit los, dass man eben das Verhalten des Patienten deckelt, dass man bestimmtes Verhalten eben den Konsum oder vielleicht auch dadurch entstehende Stimmungsschwankungen toleriert und entschuldigt. Und dass man sozusagen selber in eine Krisensituation rutscht. Wichtig ist halt, ich sage den Angehörigen immer, ich kann denen da kein Patentrezept geben, weil letzten Endes man ist selber nicht in der Situation. Aber wichtig ist, ich sage denen, seien Sie für Ihren Mann, Freund, Partnerin, was auch immer, seien Sie da. Bieten Sie Unterstützung an, aber passen Sie auch auf sich auf, dass Sie eben gucken, wo ist meine Grenze, wo muss ich mich abgrenzen, dass ich eben selber nicht in eine Krisensituation, Depression, wie auch immer rutsche und da dann selber in Anführungszeichen in Mitleidenschaft gezogen werde. Hm. Wie gesagt, man kann da eigentlich kein Patentrezept geben.
Okay, ja, aber das ist ja schon mal nochmal ein guter Hinweis, also selber die eigenen Grenzen nochmal klar haben, ne, und dann auch genau. Die vielleicht auch offen zu kommunizieren, okay, das kann ich dir anbieten, aber da ist bei mir dann auch eine Grenze erreicht, ja. Und dann kann ich vielleicht auch nicht mehr, ne? Und gibt es irgendwas, was vielleicht noch wichtig ist, also wo du sagst, da haben wir so bestimmte Maßnahmen oder vielleicht noch so Dinge, die spezifisch für Abhängigkeitserkrankungen konzipiert sind?
Ich glaube, jeder kennt die Selbsthilfegruppen, so anonyme Alkoholiker, Guttempler, Rosenkreuzer, wie sie nicht alle heißen. Das wäre beispielsweise eine Maßnahme, die man auch weitergeben sollte. Dann natürlich unser SPDI, bei dem man sich melden kann.
Der sozialpsychiatrische Dienst.
Genau, um eben entsprechend Hilfe zu bekommen. Aber auch wir sind natürlich, wenn jetzt irgendwie keine andere Idee da ist, dann kann man uns natürlich auch gerne anrufen. Was kann ich jetzt machen? Natürlich immer im Hinblick auf die Schweigepflicht, aber irgendwie so allgemeine Informationen kann man immer geben, dass die Patienten eben wissen, wohin kann ich mich wenden. Vor allen Dingen aber auch, dass sie, ich sag mal, Angebote außerhalb des Konsumkreises bekommen. Dass der Propeller wäre da beispielsweise auch noch eine Adresse, wo man sich eben hinwenden kann. Das ist ein Café von auch psychisch Erkrankten geführt, wo man eben so hingehen kann, wo man vielleicht mal einen Kaffee trinkt, aber wo eben auch Menschen sind, die unter Umständen sehen können, dass es einem halt schlecht geht.
Also da nochmal das soziale Umfeld adressieren.
Wäre natürlich der Goldstandard, weil ich sag mal so, wenn man den Entschluss gefasst hat, man möchte von seinem Stoff, von dem man abhängig ist, loskommen, muss man sich es noch extra schwer machen und dann in alte Gefilde gehen, sag ich mal, die einen an den Konsum erinnern. Allerdings muss man auch bedenken, ist leichter gesagt als getan. Menschen sind halt Gewohnheitstiere und wenn man eben so den gewohnten, ich sag mal in Anführungszeichen, Freundeskreis verlässt, das ist leichter gesagt als getan. Ja, das muss man auch dann erstmal durchziehen und ich kenne Patienten, die haben es geschafft, aber ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, wenn ich jetzt alles abbrechen würde und in eine andere Stadt ziehen würde, das macht man auch nicht mal so eben. So kann man sich es halt vorstellen.
Ja, wäre ein ganz großer Schritt, ne? Ganz mutiger Schritt, der sicherlich langfristig für die Genesung sinnvoll ist, aber auch mit ganz vielen Hürden und vielleicht auch Phasen von Einsamkeit und dem Gefühl, ich bin irgendwie so ein bisschen alleine. Ja, Arne, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in deine Arbeit, in einem ganz, ganz spannenden Feld der Abhängigkeitserkrankungen. Und bei euch ja sogar dann nochmal im akuten Bereich, einem geschützt geschlossenen Bereich der Kaljaspers Klinik. Ich danke dir für das schöne Gespräch und nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Lasst uns gerne euer Feedback da. Eine 5-Sterne-Bewertung ist immer sehr willkommen, aber natürlich auch konstruktives Feedback, Kritik und aber auch gerne Lob. Und genau, Arne, vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Gerne wieder.